Also der Seufzer und dass es einem reichen würde, das ganz bestimmt, ne? Weil egal wie sehr man Cases mag und als spannende Challenges ansieht, aber es geht halt immer um jede Menge. Also so eine Bildungshistorie von jemandem, der jetzt so Bachelor und Master an irgendeiner Business School investiert hat, um dann ins Consulting zu kommen, dessen Traum hängt ja häufig davon ab. Das heißt, egal wie geil der Cases findet, es ist immer eine riesige Drucksituation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Gesagt, dem Podcast der DSAG. Mein Name ist Dana Walter, schön, dass ihr dabei seid. Der Einstieg in die Beratungswelt gilt als anspruchsvoll. Immer wieder hört man von kniffligen Case-Interviews, anspruchsvollen Auswahlverfahren und hohem Konkurrenzdruck, vor allem bei großen Beratungen. Was ist da dran? Worauf achten Unternehmen beim Auswahlprozess wirklich? Und wie können sich Studierende, Young Professionals und Wechselwillige erfolgreich auf Bewerbungsprozesse vorbereiten? Um diese Fragen zu klären, haben wir Gero Warenburg, Co-Founder und Karrierecoach bei Karma Consulting, vor unser Mikro geladen. Als Ex-Interviewer und ehemaliger Consultant bei der Boston Consulting Group kennt er die Anforderungen renommierter Strategieberatungen genau. In seiner Rolle als Career-Coach weiß er aber auch, welche Erwartungen Nachwuchskräfte heute an potenzielle Arbeitgeber stellen und worauf es im Wettbewerb um Talente ankommt. In dieser Folge geht es daher nicht nur einfach um Tipps und Tricks für den Karriereein- und Umstieg, sondern außerdem um einen realistischen Blick auf den Arbeitsmarkt und die Frage, wie Unternehmen innerhalb der DSAG Talente erfolgreich ansprechen und für sich gewinnen können. Genau hier setzt die Initiative DSAG for Young Leaders an. Sie fördert Azubis, Studis und Young Professionals und bringt sie mit Unternehmen aus dem DSAG und SAP-Kosmos zusammen. Und damit begrüße ich den zweiten Gast heute, Dr. Reinhard Emmertinger, unser Projektverantwortlicher für die for Young Leaders. Schön, dass ihr beide hier seid.
Ja, Dana und Reinhard, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Und ich freue mich auch. Dankeschön. Schön, dass ihr Zeit habt. Volle Fahrt voraus.
Dann gehen wir direkt rein. Gero, meine erste Frage an dich. Du machst Studierende, Young Professionals und generell Wechselwillige, so haben wir sie jetzt mal genannt, die bei einer Beratungsfirma starten möchten, fit für die Bewerbung. Wie sieht der Prozess bei großen Strategieberatungen denn heutzutage aus? Worauf müssen sich die Personen einstellen?
Ja, ganz genau das mache ich. Und die Prozesse der großen Strategieberatungen sind da alle ziemlich ähnlich. Und bevor ich so in die prozessuale Übersicht gehe, wie das so abläuft bei einer Bewerbung, ne, vielleicht ein wichtiges Merkmal vorab, die Prozesse sind sehr selektiv. Das heißt, es ist nicht so einfach, da durchzukommen. Die großen Strategieberatungen haben alle gemeinsam, dass in der Regel so 1-3% der Bewerber am Ende nur genommen werden. Und das Ganze erstreckt sich über einen mehrstufigen Auswahlverfahren. Ne? Am Anfang kommt natürlich erstmal die Bewerbung. Dort muss man entsprechend die Herausforderung bewältigen, erstmal zum Interview eingeladen zu werden. Das heißt, dort stehen dementsprechend die praktischen Erfahrungen, die man gesammelt hat in Form von Praktika oder bei den von dir genannten Wechselwilligen natürlich auch tatsächlicher praktischer Berufserfahrung im Vordergrund, genauso wie Noten, ne? Und vor allem bei Studierenden dann auch extracurriculares Engagement. Und wenn das geklappt hat, wird man zum Interview eingeladen. Hier investieren die großen Strategieberatungen sehr viel Aufwand, häufig jede einzelne Woche, dass da freitags ja Berater, die nebenbei noch Kandidaten interviewen und das sozusagen als internen Nebenjob haben, dass die dann bei den Recruiting-Tagen den optimalen Nachwuchs auswählen. Und da kommen dann Interviews auf eines zu. Grob kann man die vielleicht schon mal einteilen in so den Personal Fit Part und den Case Part. Im Personal Fit geht es darum, passe ich persönlich zu dem Unternehmen. Da geht es weniger um die Stationen auf dem CV an sich, denn die wurden ja schon im Screening sich angeschaut, sondern es geht eher darum, dass man dann in dem Gespräch aufzeigen kann, dass man die richtigen Eigenschaften, die richtigen Fähigkeiten mitgebracht hat und dass man das entsprechend auch mit ein paar konkreten Erfahrungen soweit belegen kann. Und dann ist so der große Knackpunkt, das, wo die meisten Bewerber eine Menge Respekt vorhaben, das Case-Interview, wo der Berater im Prinzip ein Projekt, wie er es aus der Consulting-Praxis häufig kennt, als Aufgabe stellt, also als eine sehr kondensierte Form dieses Projektes. Und man muss sich da entsprechend durchdenken, durcharbeiten. Und das ist eine große Herausforderung, weil man sowohl logisch das Ganze strukturieren muss, als auch das Ganze sinnvoll kommunizieren muss, die ganze Zeit im Dialog, als auch entsprechende quantitative Fähigkeiten mitbringen muss, um dann die Analyse in einer kurzen Zeit erfolgreich zu machen. Ja, und das ist so der Prozess der Einweidestrategieberatung entgegenblickt, wenn man das möchte.
Das sind ja einige Stufen, die da auf die Personen zukommen. Wie coacht ihr eure Klientinnen und Klienten denn, damit sie auf diese Auswahlprozesse bestens vorbereitet sind?
Ja, dazu braucht es auf jeden Fall einen ganzheitlichen Ansatz, ne, der zum einen am Anfang erstmal die Einladung maximiert, die man bekommen kann, um dann entsprechend mehr Interviews im Kalender zu haben, die man dann konvertieren kann, auch zu einem Angebot. Also hier spielt natürlich eine Rolle, dass wir gucken, sind auch wirklich alle Zielunternehmen erstmal auf dem Radar, damit man sich entsprechend auch da bewirbt. Passt die Bewerbungsstrategie, was so das Timing und die Staffelung der Beratungen angeht, ne, dass man sich vielleicht nicht zuerst da bewirbt, wo man unbedingt hin möchte, damit man schon mal ein bisschen üben konnte und ein paar Backup-Offers schon mitnehmen kann für dann das finale Interview, wo man wirklich hin möchte. Und dann ist natürlich ein ganz großer Teil unserer Arbeit die eigentliche Interviewvorbereitung. Ja, sowohl was den Personal Fit angeht, als auch was das Case-Interview angeht. Und beim Case-Interview ist aus meiner Erfahrung als Interviewer und auch als Case-Coach so ein bisschen das Grunddilemma, dass viele Bewerber sich so ein bisschen planlos vorbereiten und weit unterhalb ihres Potenzials bleiben. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist sicher, dass so die typischen verfügbaren Ressourcen dafür absolut nicht ausreichend sind, häufig noch nicht mal von ehemaligen Beratern verfasst sind. Also das bekannteste Casebuch zum Beispiel, Case in Point, ist von jemandem verfasst, der selber im Career Service gearbeitet hat, der gar nicht im Consulting gearbeitet hat. Und diese Ressourcen, die bereiten dementsprechend Bewerber nicht auf die wirkliche praktische Situation, das ist ein echter Interviewer, der einem schwierige Probleme stellt, vor. Ne, sondern die geben einem so eine Art Pseudosicherheit. Alle Cases in diesen Büchern sind genau so ausgewählt, dass irgendwie die gleichen drei Standardschablonen passen, um die zu lösen. Und dann wiegt man sich in trügerischer Sicherheit und die eigentlichen Fähigkeiten, die man braucht, um im Interview erfolgreich zu sein. Also zu lernen, wirklich auch komplexe, unkonventionelle Probleme erstmal logisch unterstrukturieren zu können und die dann sinnvoll angehen zu können, die lernen viele gar nicht erst. Und das machen wir im Coaching. Also wir bringen gezielt solche Skills bei, ne, wie zum Beispiel Cases strukturieren, aber natürlich auch entsprechend die Analysen in Cases, sowohl in einem E-Learning-Kurs, der das Ganze Schritt für Schritt vermittelt, als auch dann in einzelnen Coaching-Sessions, wo wir immer wieder gucken, hey, was sind denn wirklich im Moment deine Stärken und Verbesserungspunkte? Das können die meisten Kandidaten sehr schwer nur selber einschätzen und haben häufig ein falsches Bild. Und wo müssen wir jetzt wirklich im Schwerpunkt erstmal dran arbeiten? Was ist so die wichtigste Stellschraube? Ne, wenn morgen ein Interview wäre, was würde dir am ehesten auf die Füße fallen? Das könnte das Strukturieren des Cases sein, das könnte die Analyse von Exhibits, also Diagrammen etc. sein, könnte einfach Rechnen sein oder irgendwas im Bereich Kommunikation. Und da ist es dann ganz wichtig zu verstehen, wo genau liegt eigentlich das Problem? Wie könnte man es eigentlich besser machen? Wie trainiert man das ganz gezielt? Und bis zur nächsten Session hat der Kandidat dann häufig das wesentlich verbessert und dann gibt es eine neue relative Schwäche, an der gearbeitet wird. Und so ist es eben so, dass die Lernkurve viel länger steil bleibt, ne, weil man entsprechend dann immer wieder einen neuen Lernimpuls bekommt und am Ende ein höheres Niveau erreicht. Und häufig reicht dann eben nur dieses Niveau, dass man mit so ein bisschen gezielter Kalibrierung und Unterstützung erreichen kann, um dieses Level in einfach so einem sehr kompetitiven Bewerbungsprozess in Top-Beratungen auch sicher zu treffen.
Du hast gesagt, ein sehr kompetitiver Bewerbungsprozess und jeder Prozess für sich genommen, insbesondere bei den großen Strategieberatungen, ist sehr, sehr komplex und sehr aufwendig. Meine Frage, können Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel sich sowas überhaupt noch leisten? Also können sie überhaupt noch so hohe Ansprüche an Bewerberinnen und Bewerber stellen? Die Frage geht jetzt an euch beide. Vielleicht Gero, du zuerst.
Ja, ich glaube, bei den großen Beratungen sehen wir faktisch, dass sie es können, weil die Leute sich um die Jobs entsprechend reißen. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen natürlich ein sehr hohes Gehalt, was man da direkt nach dem Studium entsprechend verdienen kann. Zum anderen aber auch die Möglichkeit, da eben ein gewisses Sprungbrett für die Karriere aufzubauen. Na, egal, ob man danach irgendwie in Richtung Führungsposition in der Industrie wechseln möchte oder auch Bereiche, die Private Equity, die dementsprechend nochmal ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten dann bieten. Da sehen einfach viele die Chance, sich optimal zu positionieren. Das sind natürlich meistens keine Allerweltsbewerber, sondern sind schon wirklich Leute mit richtig Biss, die es so richtig was bringen wollen und die dementsprechend auch bereit sind, auf einiges in Richtung Work-Life-Balance zum Berufseinstieg erstmal zu verzichten. Das heißt, viele Themen, die man immer wieder liest in Richtung Gen Z, nicht wirklich motiviert, etc. Das sehe ich natürlich in meinem kleinen Subset an Menschen, mit denen ich täglich arbeite in der Vorbereitung, überhaupt nicht. Ne? Im Gegenteil, die sind alle mindestens genauso motiviert, wie wir damals waren, als wir uns vorbereitet haben auf die Interviews. Und dementsprechend würde ich sagen, die können das machen. Ich glaube trotzdem, dass es dann, wenn man im Job ist und da auch mehrere Jahre arbeitet, dass die Beratungen da erkannt haben, dass man, um da wirklich ein zeitgemäßes Angebot zu bieten, dass man entsprechend auch bestimmte Angebote schaffen muss. Ja, dass man nicht 100% zum Beispiel arbeiten muss, sondern 80% beispielsweise, vielleicht auch 60%, ne, in Richtung, wie kann ich das mit der Familie vereinbaren und so weiter. Aber für die ersten paar Jahre, in denen man in so einer Beratung einsteigt, ist das ehrlicherweise noch selten ein Thema, sondern da geht es erstmal darum, ne, man weiß schon, da kommt eine ganze, ganze Menge Arbeit auf einen zu, aber sieht die Vorteile und möchte das eben dann auch willentlich in Kauf nehmen. Ja, Reinhard, ich bin gespannt, wie deine Perspektive darauf ist.
Dankeschön für die geniale Überleitung. Ich glaube, die Frage nach dem Anspruch, die führt uns in eine niedliche Sackgasse. Ich glaube, es geht nicht darum, ob wir uns die hohen Ansprüche noch leisten können, auf beiden Seiten übrigens, sondern ob wir die richtigen stellen. Ich beschäftige mich ja im anderen Kontext ausreichend mit der Frage, warum Kundinnen und Kunden kaufen. Und ein Bewerbungsprozess, finde ich, ist im Kern nichts anderes, nämlich Bewerberinnen und Bewerber kaufen einen Arbeitgeber, finde ich, und eben nicht umgekehrt, auch in diesen düsteren Zeiten, die hoffentlich nur ein Zwischentief darstellen. Wenn ich als Unternehmen jetzt einen aufwendigen Prozess verlange, dann muss ich auch einen Gegenwert liefern, der eben diesen Aufwand für beide Seiten rechtfertigt. Entwicklung, Sinn, Perspektive. Also Fachkräftemangel, von dem du gesprochen hast, Dana, das heißt für mich jetzt nicht Ansprüche runter, sondern eben Wertversprechen rauf. Das Wertversprechen der Organisationen. Auch das, worüber Gero eben gesprochen hat. Die Konditionen sind ja einmalig und die Lernkurve ist in der Regel auch einmalig. Und die Perspektiven sind es auch. Das meine ich mit Wertversprechen.
Und ich muss vielleicht, ne, so polarisiert vielleicht ein bisschen, Reinhard, aber wenn ich dazu noch was sagen kann, so ein mehrstufiges Interviewverfahren, wo sich 5, 6 oder 7 Interviewer, die alle an einem Freitag wirklich mehr als genug zu tun haben bei ihren 60 bis 70 Stunden Wochen, die alle sehr hoch bezahlt sind, dass die sich mit einem hinsetzen, da hellwach sitzen, ganz genau gucken, was für Fähigkeiten bringst du an der Stelle mit im Case, ja, und Personal Fit halt davor, sich wirklich Mühe geben, dich ganz persönlich kennenzulernen. Das würde ich gar nicht so als, würde ich gar nicht nur als Anforderung aufgreifen, sondern aus meiner Erfahrung, die besten Kandidaten sehen auch schon, was für ein Aufwand da betrieben wird, um die besten Kandidaten zu holen, die dann entsprechend auch die sind, mit denen man da so von Tag zu Tag zusammenarbeitet, ne, und in Richtung Recruiting-Events an netten Orten davor und dann wird man zum Interview eingeflogen, dann gibt es davor noch ein Abendessen und so weiter, machen die Beratungen auch schon häufig hinreichend klar, dass es jetzt nicht darum geht, dass man erstmal durchs Gastehamsterrad irgendwie durchkrabbeln muss im Interviewprozess, um dann sich da so seinen Platz zu verdienen, sondern dass es eben wirklich ein notwendiger Prozess ist, der am Ende jedem zugutekommt, weil dann wirklich die besten Kandidaten ausgewählt werden. Deswegen habe ich auch so aus meiner Interviewerfahrung mit denen, die dann von ihrem Leistungsprofil so stark sind, dass sie dann einem auch gegenüber sitzen, da als Interviewer und eingeladen wurden, da habe ich ganz, ganz, ganz selten das Gefühl gehabt, dass jemand das jetzt quasi so als Zumutung empfindet. Ehrlicherweise fast nie, sondern manchmal bleibt man auch danach noch in Kontakt. Natürlich nicht häufig, ja, aber mit ein paar, die habe ich da an dem Prozess kennengelernt und bin noch in Kontakt. Und insgesamt sind da häufig auf jeden Fall gute Gespräche draus geworden und immer wechselseitig sehr respektvoll.
Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf die Zielgruppe zu sprechen kommen. Also Reinhard, du bist ja nicht nur im For Young Leaders Kontext im direkten Austausch mit Studis, Unternehmen und der SAP-Community, sondern stehst ja auch als Dozent für Geschäftsmodelle und Innovationen an mehreren Hochschulen quasi wöchentlich mit der Zielgruppe oder einem Teil der Zielgruppe in Kontakt. Und Thema Gen Z, ja, Achtung, Klischee, wir haben es eben gerade schon angesprochen, dennoch liest man ja immer wieder in den Medien, dass für die Generation Work-Life-Balance immer wichtiger wird, mentale Gesundheit, Flexibilität, Sinnhaftigkeit oder dass diese Punkte deutlich wichtiger werden als Karriere und Geld. Wie passt es denn an der Stelle zusammen?
Aus meiner einigermaßen regelmäßigen Erfahrung an ganz unterschiedlichen Hochschulen sehe ich, das, was du dann nennst, Dana, von mentaler Gesundheit zu Sinnhaftigkeit, das widerspricht sich gar nicht so sehr, wie es in den Schlagzeilen gerne klingt. So ein anspruchsvoller Auswahlprozess kann sozusagen für die Richtigen ja auch eine Art Zielindikator sein. Der Prozess sagt ja auch, hier passiert etwas, dass es womöglich wert ist, sich ein wenig anzustrengen. Und die Gen Z, die will ja nicht weniger leisten, bin ich fest überzeugt, das ist ja alles Unsinn. Die Gen Z will wissen, wofür. Und Start with Why, sagt Simon Sinek. Und genau das ist es doch, Start with Why, mit dem Wofür. Und genau da, kleiner Werbeblock, docken wir mit den Bausteinen von DSAG for Young Leaders auch an. Wir zeigen, dass Leistung und Sinnhaftigkeit einander ja nicht ausschließen, sondern sich idealerweise bedingen. Und zu dem Teil mit Aufwand auf sich nehmen, wovon du vorher gesprochen hast, Anna. Ich habe in der Lehre ja ausschließlich mit nebenberuflich studierenden jungen Leuten zu tun. Und unsere Wettbewerber bei der DSAG locken ja auch Young Professionals an, die bereits eine Menge am Laufen haben. Und in beiden Fällen kann ich mit Recht sagen, das ist mindestens eine Doppelbelastung. Und mit einem Wofür scheint das ganz offensichtlich gut machbar zu sein und auch mit einem guten Ergebnis.
Ja, ich kann das tatsächlich auch bestätigen, wenn ich mal anschaue, für wen dieser Appeal, ne, der Consulting-Bewerbung so greift und ich mir mal anschaue, mit wem wir so arbeiten. Natürlich, so eine leichte Mehrzahl an Coaches bei uns sind immer Studierende. Häufig auch von Unis wie der Nova, Uni Mannheim und so weiter, die schon immer ins Consulting wollten. Aber allein in den letzten Wochen auch unter anderem einer aus der Rüstungsindustrie, ein Arzt, ne, mehrere, die entsprechend berufsbegleitend noch studieren, teilweise aktiv arbeiten, entweder schon in einer anderen Beratung, wie zum Beispiel einer Big Four Beratung, KPMG, Deloitte etc. und dann den Wechsel machen wollen. Teilweise auch einfach irgendwo in der Industrie. Und spannend finde ich, dass für all diese Menschen dieses Arbeiten im Consulting an irgendwie Themen, wo sie das Gefühl haben, sie können irgendwas bewegen. Auf jeden Fall hört ihnen schon mal jemand, der hoch oben in der Organisation ist, zu bei dem, was sie machen. Das sind irgendwo immer gewichtige Fragestellungen, für die solche Projekte dann engagiert werden. Und man arbeitet irgendwie in einem intellektuell stimulierenden Umfeld mit anderen Menschen, die auch entsprechend, ne, da bereit sind, da so richtig hart dran zu arbeiten und viel reinzustecken, viel Gehirnschmalz auch in die Projekte zu stecken. Ja, das ist schon etwas, was viele motiviert und ich habe da immer größten Respekt vor. Ne? Also beispielsweise, wenn jemand neben dem Beruf anfängt, sich so auf Case-Interviews vorzubereiten, dann vielleicht auf der Fahrt zur Arbeit morgens hin und dann abends zurück folgen in meinem Case-Interview-Podcast hört und dann irgendwann sich entscheidet, okay, ich gehe jetzt mal auf Gero zu und dann arbeiten wir am Ende zusammen, dann habe ich da schon immer sehr großen Respekt vor, wie es eigentlich in so einem wirklich vollgepackten Berufsleben, teilweise mit Familie dazu etc., teilweise steht im eigentlichen Job irgendwie die Beförderungsentscheidung an, wie die das schaffen, dann so richtig intensiv auch an so eine Vorbereitung zu arbeiten.
Gero, du kennst beide Seiten, also einmal die des Interviewenden und dann auch noch die Perspektive der oder des Bewerbenden. Wie zielführend sind denn diese mehrstufigen, aufwendigen Prozesse aus deiner Sicht? Also inwiefern lässt sich daraus denn automatisch ein perfekter Fit zwischen Mensch und Unternehmen herauslesen?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, die Historie, dass diese Prozesse im Prinzip seit mehreren Jahrzehnten sehr ähnlich ablaufen, stützt erstmal, dass sie zumindest übergreifend in verschiedenen Unternehmen als zielführend bewertet werden. Im Wesentlichen entsprechen die Interviews ja so ein bisschen dem, was man eine Arbeitsprobe nennen würde. Das heißt, es ist das, was dem nahe kommen soll, jemanden bei der echten Projektarbeit zu sehen. Und soweit ich weiß, ist selbst in der Forschung so diese Art von Arbeitsprobe logischerweise natürlich auch eine der zuverlässigsten Möglichkeiten einzuschätzen, ob wie jemand dann on the job performen würde. Ein Case-Interview hat natürlich immer bestimmte Limitationen. Es ist immer eine sehr kondensierte entsprechende Art von Projekt und manche Dinge kann man wahrscheinlich weniger gut beurteilen. Unter anderem, ob jemand den Drive hat, sich dann entsprechend um Mitternacht am Teamraum noch richtig ins Zeug zu legen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, ein geeignetes Format und du hast eben den Vorteil, dass wirklich verschiedene Interviewer, 5, 6, entsprechend dich beurteilen können. Wenn du jetzt in der gleichen Zeit irgendwie eine Probewoche hättest, würde man vielleicht mehr verschiedene Situationen sehen, aber gleichzeitig wäre es nur eine Person, ne, von der am Ende das Urteil abhängt. Und deswegen glaube ich, das Format scheint gut zu funktionieren. Die Firmen betreiben jede Menge Aufwand, weil Personal ist deren Kapital. Also die entsprechend besten Leute anzuziehen, ist ja das, was die ihren Kunden am Ende verkaufen. Und deswegen machen die sich schon sehr, sehr viel Gedanken darüber, wie es der beste Prozess ist. Es gibt auch immer mal wieder Neuerungen, zum Beispiel zunehmend auch ein Stück weit standardisierte Tests, ne, wo entsprechend nochmal kognitive Fähigkeiten einfach abgeprüft werden, ohne dass der Interviewer dabei ist und das beurteilt, sondern einfach in standardisierter Form online. Es gibt teilweise mittlerweile erste Tests mit AI-gestützten Interviews, wo man dementsprechend noch ein bisschen promptet und die AI benutzt während des Interviews. Also es wird nicht langweilig für die Kandidaten. Da kommt schon immer mal was dazu. Ich glaube aber, dass tatsächlich das Format grundsätzlich gut funktioniert. Andererseits immer schwer zu entzerren, ne, was kommt durch die Selektionsfähigkeit des Formats, was kommt dadurch, dass man ohnehin schon nur einen bestimmten Personenkreis an der Stelle anzieht, was kommt irgendwie durch das, mit welcher Erwartungshaltung die Leute da schon hinkommen. Es ist sehr schwierig, am Ende das wirklich zuverlässig zu trennen.
Aber sehen die Bewerbenden das genauso? Also wie sind denn da die Rückmeldungen zu den Case-Interviews, zu den Aufgaben? Sehen die das auch so positiv oder denken die sich nicht dann auch irgendwie so nach der zweiten Runde so, würde mir jetzt aber auch reichen an der Stelle?
Ja, also der Seufzer, und dass es einem reichen würde, das ganz bestimmt, ne? Weil egal, wie sehr man Cases mag und als spannende Challenges ansieht, aber es geht halt immer um jede Menge. Also so eine Bildungshistorie von jemandem, der jetzt so Bachelor und Master an irgendeiner Business School investiert hat, um dann ins Consulting zu kommen, dessen Traum hängt ja häufig davon ab. Das heißt, egal wie geil der Cases findet, es ist immer eine riesige Drucksituation. Und ich würde sagen, die häufigste Rückmeldung ist eigentlich eher, hey, ich bin überrascht, ne, was da eigentlich so dann gefragt wurde. Denn die meisten kennen vom Prozess her nur Übungsinterviews mit anderen Kandidaten. Da gibt es Plattformen wie Prep Lounge, die da sehr bekannt sind. Jeder Bewerber macht sich da ein Profil, macht Übungsinterviews mit anderen Kandidaten. Ja, aber die anderen Kandidaten, die stellen weder herausfordernde Rückfragen, noch beschweren sie sich, wenn dein Framework unlogisch ist, noch testen sie wirklich mal deine Urteilsfähigkeit und gehen irgendwie, gehen dem Ganzen so richtig nach, sondern die lassen sich halt einfach machen. Ne, der erste richtige Interviewer, der dir gegenüber sitzt, der challenged dich dann meistens deutlich mehr. Und die Arten von Problemstellung, die können eben total unkonventionell sein. Also beispielsweise, als ich damals selber im Interviewprozess war, das ist schon über ein Jahrzehnt her, war bei Carney zum Beispiel, damals noch AT Carney, auch eine bekannte Beratung, da war die Frage, die ein Partner mir gestellt hat, soll Deutschland seine Autobahnen nachts beleuchten? Hat er im Urlaub gesehen, in Holland, glaube ich, in Belgien, dass die das da gemacht haben. Ja, da musst du erstmal irgendwie logische Struktur reinbringen, ne, wie du das lösbar machst. Bei einer anderen Strategieberatung, die eben ein Begriff ist, war die Frage, ob Frauen in Saudi-Arabien das Autofahren erlaubt werden sollte. Das hat mich so richtig überrollt. Ja, das ist eben was du in keinem klassischen Casebuch liest, bildet aber einen Großteil der Realität ab, wenn man entsprechend bei diesen Firmen ins Interview geht. Jeder Interviewer versucht häufig einen Case zu gestalten, der eben unerwartet ist, um wirklich Fähigkeiten zu messen und gar nicht erst die Versuchung zu wecken, irgendwelche memorisierten Ansätze da anzubringen. Deswegen, was mir ja auch so Spaß wollten, das beizubringen, das ist aber auch die häufigste Rückmeldung. Ne? So, das habe ich so nicht erwartet. Ich selber habe ganz viele Frameworks auswendig gelernt in meiner Case in der Vorbereitung. Hätte ich alles nicht machen müssen, hat mir überhaupt nichts gebracht, hat eigentlich nur geschadet. Und das ist, glaube ich, das häufigste Feedback, was ich höre.
Danke für die Einblicke. Jetzt haben wir ja sehr viel über klassische Strategieberatungen gesprochen. Schlagen wir mal den Bogen zur SAP-Welt. Reinhard, welche Parallelen lassen sich in puncto Bewerbung und Auswahlverfahren zu unseren Four Young Leaders und den DSAG-Mitgliedern ziehen?
Ich denke, SAP-Beratungen und vor allem SAP-Kunden ticken ja womöglich etwas anders als klassische Strategieberatungen. Da muss man ehrlich bleiben. Vor allem mehrstufige Case-Interviews sind da keinesfalls flächendeckend im Einsatz aus meiner Erfahrung. Wobei ich selbst bei der Bewerbung, Anekdote, da müsst ihr durch, beim letzten Arbeitgeber ebenfalls eine einigermaßen aufwendige Aufgabe auszuarbeiten und zu präsentieren und darüber 2 Wochen zu fluchen hatte. Die Frage war da, wie ich bei der künftigen Aufgabe in diesem Job rangehen würde, wie ich den gegenwärtigen und künftigen Markt sehe, was meine Empfehlungen für die ersten Schritte in diesem Segment wären und warum. Und je länger ich darüber nachdenke, auch eine Art Case. Aber halt mit der Aufgabe, das dann auch konkret ab dem Tag 1 umzusetzen, wenn ich die Zusage bekomme. Das lässt sich auch im hohen Alter von 50 plus schaffen, das auszuarbeiten und die Entscheider dann zu einer Zusage zu motivieren. Und im SAP-Umfeld von der anderen Seite des Tisches betrachtet, ich war allerdings vor längerem Teil der Auswahlprozesse für die SAP Sales Academy für Young Professionals, kurz nach dem Studium. Da waren die Fälle unter Anführungszeichen eher einfach gehalten und man legte da mehr Wert auf Gruppenarbeit, auf Zusammenarbeit und das wurde auch beobachtet. Und zurück zu deiner Frage, Dana. Die Frage bleibt ja, wie schaffe ich echte Passung statt mehr oder minder willkürlicher Auswahl? Und wenn man dann nochmal diese G4 Young Leaders in den Zeugenstand rufen, da setzen wir auf Formate wie Hackathons und Ideathons und Alumni Bootcamps, da zeigt sich ein Fit ja eher in der Zusammenarbeit. Auch wenn man argumentieren kann, dass auch meine Fragestellungen dort auch simulierte Cases sind. Aber es geht um eben diesen Cultural Fit, den Gero anfangs eben ansprach. Also so oder so finde ich, das sind eben deutlich ehrlichere Auswahlprozesse, auch das, was Gero vorher beschrieben hat, als jedes noch so gut durchdachte Interview.
Und was sollten DSAG-Mitgliedsunternehmen aus unserem Gespräch für sich jetzt mitnehmen? Also provokant formuliert, sollten nun alle SAP-Beratungen und Unternehmen, die was auf sich halten, dem Beispiel von der Boston Consulting Group und Co. folgen und sofern sie es noch nicht haben, ihre Auswahlprozesse langwieriger, ausführlicher gestalten?
Ein eindeutiges, fröhliches Nein, also ganz sicher nicht eins zu eins kopieren und ganz sicher nicht langwierig. Das schreckt ja auch die guten Leute ab, irgendwann. Womit ich den DSAG-Mitgliedern allerdings gerne heimleuchten würde, ist das Prinzip dahinter. Also nochmal, Auswahlprozesse dürfen anspruchsvoll sein, wenn sie auch etwas zurückgeben. Also Feedback, Entwicklung, echten Einblick, zumindest einen ersten echten Einblick in das Unternehmen, mit dem man sich möglicherweise ins Bettchen legt. Also ein langwieriger Prozess ohne erkennbaren Gegenwert, das ist Bürokratie im fiesen Bewerbungsmantel. Das können wir in unserem Ökosystem nicht brauchen.
Ich kann das durchaus ein Stück weit vielleicht noch einen Impuls beisteuern aus der Beratungswelt. Da gibt es schon auch ein, zwei Beratungen. Strukturmanagementpartner wäre so ein Beispiel als Restrukturierungsberatung, die bekannt dafür sind, wirklich sinnvolles Feedback den Kandidaten mit auf den Weg zu geben. Jeder, auch jeder, der eine Absage da bekommt, hat oft das Gefühl, so richtig was gelernt zu haben und da in einem fairen Prozess gesessen zu haben. Auch wenn die Cases da sogar besonders intensiv sind, weil man in kurzer Zeit sehr viele Informationen verarbeiten muss und so weiter. Das ist schon durchaus, glaube ich, was die Arbeitgebermarke ein Stück weit beeinflussen kann. Gerade wenn man mit einer relativ kleinen Bubble zu tun hat, wo die Menschen miteinander reden und wenn man da das Gefühl hat, sich da zu bewerben, da hat man was davon und man muss da auch keine Angst vor haben, irgendwie despektierlich behandelt zu werden, sondern man nimmt irgendwas von mit. Ich glaube, das ist schon ein schöner Impuls, den man wahrscheinlich fast universell geben kann, denn von Bewerbern meine ich, ne, fließt da viel Hoffnung, viel Herzblut entsprechend in die Bewerbung rein. Und daraus was mitzunehmen, das ist in gewisser Weise auch ein Stück weit eine Bringschuld, finde ich, von Unternehmen, die diese Bewerbungsprozesse erfahren.
Gern einmal kurz und knapp zusammengefasst, worauf kommt es im Wettbewerb um Talente eurer Meinung nach wirklich an? Also was ist ausschlaggebend dafür, dass Unternehmen und Talente sich zum perfekten Match zusammenfinden? Gero, du gern zuerst.
Gute, komplexe Frage, würde ich sagen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist definitiv, die Talente auch langfristig zu halten. Also gar nicht unbedingt nur das, wo wir überwiegend jetzt drüber gesprochen haben, natürlich der Recruiting-Prozess, sondern die Frage ist natürlich auch, die Arbeit an sich entspricht die dann den Erwartungen. Wenn ich da in Richtung Signalen nach außen im Employer-Branding zum Beispiel immer wieder auf bestimmte attraktive Trendthemen eingehe und so ein bisschen suggeriere, okay, bei uns geht es nur AI, bei uns geht es nur Nachhaltigkeit und so weiter und dann kommt man da als Berater hin und entsprechend muss man immer die Bereitschaft mitbringen, sehr vielseitig einsetzbar zu sein und dann berät man ein halbes Jahr eine Bank irgendwo in Norddeutschland, ist das vielleicht nicht das, was sich jeder Einzelne vorgestellt hat. Also muss man schon eine gewisse Offenheit und Ehrlichkeit da an den Tag bringen, weil es am Ende gar nichts bringt, wenn man ja am Ende die falschen Menschen in den Prozess bringt, die vielleicht an einem gewissen Thema interessiert sind, aber nicht an der Arbeitsweise und teilweise auch der Arbeitsintensität des Beratungsgeschäfts selber. Ne, das wäre ein Hebel, wo man, glaube ich, bei einigen Beratungen nochmal genauer drauf gucken könnte. Genau. Und Reinhard, ich glaube, du hast vielleicht noch einen ganzheitlicheren Blick da drauf, aus deiner Perspektive, unter anderem als Dozent. Ne? Was denkst du?
Dankeschön. Von diesem perfekten Match hast du gesprochen, Dana. Und für mich ist es am Ende eine Frage des Matches auf Augenhöhe. Also ich mag den Ausdruck nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Beide Seiten müssen ihr unter Anführungszeichen Wert versprechen, so ehrlich es in diesem Kontext möglich ist, also so ehrlich wie möglich auf den Tisch legen. Und Unternehmen, die auch überzeugend erklären können, warum jemand bei ihnen arbeiten sollte, die gewinnen. Also es geht nicht um den härtesten Filter, egal was die unter Anführungszeichen Methode ist oder das Format eines solchen Bewerbungsprozesses ist. Es geht nicht um die harte Tür sozusagen, sondern nochmal, es geht um die ehrlichste Passung.
Wenn wir in die Zukunft schauen, viele Unternehmen ersparen den Bewerberinnen und Bewerbern mittlerweile ja sogar das Anschreiben. Was sagt ihr, wohin geht die Reise eher? Hin zu strengeren Auswahlverfahren oder sind es doch eher niedrigschwelligere Prozesse? Gero, gern du zum Start.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine große Senkung der Schwelle ist. Anschreiben hat früher 2 Stunden gedauert, heute vielleicht 20 Minuten, wenn man das AI-gestützt macht. Die Interviewvorbereitung dauert eher 2 Monate, häufig auch 3 Monate, wo man sich mit einem großen Fokus darauf vorbereitet. Und es kommen immer wieder Sachen dazu. Ne? Seien das neue digitale Tests, wo keiner so richtig weiß, okay, wie soll ich mich darauf vorbereiten, weil die gibt es erst seit einer Woche. Und zusätzlich Interviews, wo man entsprechend auch ein bisschen Prompt muss, etc. Also die Beratungen erhöhen auch an anderer Stelle entsprechend die Schwelle oder vielmehr die empfundene Komplexität des Bewerbungsverfahrens. Deswegen würde ich sagen, das macht am Ende keinen Unterschied. Ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung es allgemein geht, in Richtung der Schwelle, würde aber sagen, dass jetzt gerade Strategieberatungen, und die sind ja nun mal so mein Spezialthema, dadurch, dass die immer nur einen sehr kleinen Personenkreis ansprechen, nämlich die Besten in ihrem Jahrgang, die sehr konsequent entsprechend an dem Aufbau des Profils für die Bewerbung gearbeitet haben, dass die nur die ansprechen, da würde ich sagen, dass die Höhe der Schwelle kein großes Thema ist. Aber natürlich, man will nicht, dass Leute anschreiben, verfassen müssen und ihre Zeit verplempern. Man will nicht, dass sie ihren CV eingeben und dann in der Bewerbungsmaske nochmal alles da eintragen müssen. Aber ich glaube, da geht es eher darum, den Eindruck mangelnder Professionalität nicht zu wecken durch diese Art von Zumutung, ne, als darum tatsächlich die Schwelle zu senken.
Reinhard, wie ist dein Blick in die Glaskugel?
Die Glaskugel. Ich glaube nicht an strenger oder an niedrigschwelliger, von dem du vorher so als Gegensatzpaar gesprochen hast, Dana, das sich prügelt. Ich glaube fest, und davon sprach ich eben vorher, an passender. Und in der Zukunft sehe ich eher Prozesse, die sich eben auch am Aufwand der Rolle orientieren, nicht an Prestige oder Tradition oder was auch immer. Manche Positionen brauchen Tiefe, also der Prozess, von dem Gero sprach, auch der aufwendige Vorbereitungsprozess, und manche Positionen brauchen einfach Tempo. Wer das nicht unterscheidet, der verliert in beide Richtungen Talente, ist meine Meinung.
Bevor wir gleich zum Schluss kommen, noch eine ganz wichtige Frage, nämlich die nach Tipps und Tricks für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, konkret für alle Studis, Young Professionals und Personen, die sich in nächster Zeit bewerben möchten. Was könnt ihr denen mit auf den Weg geben, Gero?
Ja, ich würde sagen, zunächst mal, wenn man sich eine sinnvolle Bewerbungsstrategie anguckt, viele Bewerbungen rausschicken, nicht nur an die paar Favoriten, sondern wirklich alle relevanten Unternehmen identifizieren, den CV wirklich optimieren. Und das ist sehr wenig Aufwand im Vergleich dazu, mehr Inhalte auf den CV zu bringen und dafür dann doch ein großer Hebel, um die Chancen zu steigern. Und gestaffelt bewerben. Also machen das zumindest gute Consulting-Bewerber. Erstmal so Prio C-Unternehmen, dann 2-3 Wochen warten, Prio B-Unternehmen, dann 2-3 Wochen warten, Prio A-Unternehmen, um versetzt in die Prozesse zu kommen, um dementsprechend, wenn man bei den Favoriten im Interview sitzt, nicht nur ein bisschen Praxiserfahrung mit echtem Feedback bekommen zu haben, sondern auch ein Offer, mit dem man leben kann, Möglichkeit, um Stress rauszunehmen, dann entsprechend für die letzten Prozesse, wo man ist. Und dann, was die Interviewvorbereitung angeht, einfach wirklich auf den Aufbau von Skills zu setzen. Ne? Wenn man nur Frameworks auswendig lernt und versucht, irgendwelche Ansätze zu memorisieren, verschwendet man seine Zeit, weil man keine Skills aufbaut, die man fürs Interview braucht und auch keine, die man dann für später hinten raus braucht. Während wenn man tatsächlich lernt, diese Fähigkeiten zu entwickeln, Probleme zu strukturieren und so weiter, dann hat man nicht nur den Schlüssel zum Interview in der Hand, sondern man lernt auch was, was wirklich spannend ist, was ja auch der Grund ist, warum viele in die Beratung wollen, um diese Lernkurve ja noch weiter zu vertiefen. Und dazu habe ich auch eine Menge Ressourcen geschaffen, beispielsweise mein Podcast, The Case Coach. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, wo wir das Lösen von Cases nochmal näher bringen. Und wer da Interesse hat, ist da, glaube ich, ganz gut mit bedient, solche und auch andere gute Ressourcen zu nutzen, um erstmal wirklich zu verstehen, worum geht's, bevor man blind in die Vorbereitung geht und irgendwie glaubt, ich mache mal 10 Übungsinterviews auf Prep-Launch und dann kann ich nichts mehr weiter verbessern und dann liegt es in den Händen des Schicksals. Dem ist nicht so.
Absolut. Reinhard, was sind deine Tipps und Tricks?
Meine Tipps und Tricks, also mein vermutlich einziger Tipp, den ich meinen Studentinnen und Studenten und unseren Young Professionals mitgebe, versteht euch selbst als Angebot und auf gar keinen Fall als Bittsteller. Auch jetzt. Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass es im Moment keinen Spaß macht da draußen. Das wird sich wieder bessern. Trotzdem, wer weiß, welchen Wert er oder sie einbringt, bewirbt sich einfach anders. Also selbstbewusster, konkreter, ehrlicher. Und der zweite Tipp, nutzt unser Netzwerk und nutzt das Angebot von Gero, um euch so gut wie möglich vorzubereiten.
Das ist ein sehr feines Schlusswort. Damit schließe ich und bedanke mich ganz besonders bei euch beiden für diese praxisnahen, wirklich hilfreichen Einblicke und Einschätzungen. Und vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert den DSAG-Podcast Digital Gesagt und schaut für weitere Praxisberichte und Hintergründe auf impulsant.dsag.de vorbei. Bis zur nächsten Folge von Digital Gesagt und macht's gut. We'll be right back.